Vis-à-vis.
Deutschland soll bis 2045 CO2-neutral sein. Österreich und die Schweiz haben ähnliche Ziele verkündet. Sie sagen, das wird nichts. Welche wesentlichen Bedenken haben Sie?
Dieser Umsetzungszeitraum ist aus verschiedenen Gründen ambitioniert, aber einfach zu ambitioniert gewählt. Es gibt auf der einen Seite gewisse Zeiträume, die man für Projekte, für Umsetzungen einplanen muss. Sie hören das immer wieder von Projekten, dass die Laufzeiten haben von 10 Jahren und länger. Wir haben großen öffentlichen Widerstand gegen Neuinvestitionen. Es gibt Ressourcenthemen, es gibt Personalthemen. Also es gibt sehr, sehr viele Hindernisse.
Gehen wir mal in ein paar Details. Energiewende, sagen Sie, muss sein. Aber wer sich auf Sonne und Wind verlassen will, braucht Energiespeicher. Sie nennen Windkraft und Solaranlagen fluktuierende Energieerzeuger. Das klingt zweifellos sympathischer als Flatterstrom, meint aber im Prinzip dasselbe. Wind weht nicht immer und die Sonne scheint viele Stunden und Tage nicht. Oft kommt beides zusammen. Bei 100% Erneuerbaren, die anzustreben wären, sagen Sie, ist der Strom dann weg. Ist dieses Problem klar? Gibt es in absehbarer Zeit die nötigen Speicher?
Nein, bisher gibt es noch keine wirklich vernünftigen Speichertechnologien. Also man spricht ja viel von Batterien, aber wenn Sie sich die Größen, die erforderlich sind, ansehen, dann bemerken Sie schnell, dass Sie damit nur einen Bruchteil abdecken können. Selbst Pumpspeicherkraftwerke, wie es es in Österreich und der Schweiz in großem Maßstab gibt, können nur wenige Tage den Stromverbrauch abdecken. In der Schweiz ist es etwas mehr, aber in Österreich sind es, glaube ich, eine Woche oder sowas in der Größenordnung. Das heißt, wenn Sie wirklich in große Speichermedien reingehen wollen, da gibt es momentan nur Erdgas, ist bekanntermaßen nicht CO2-frei, dann bleibt Wasserstoff über. Und wie weit die Wasserstofftechnologie ist, brauche ich Ihnen wahrscheinlich nicht zu erzählen. Da sind wir noch weit von einer Serienreife und von einer Gesamtsystemwirtschaftlichkeit entfernt.
Müsste also quasi der Ausbau der Erneuerbaren parallel laufen zum Speicheraufbau?
Definitiv. Es kann natürlich schon so gehen, dass jetzt die Erneuerbaren schneller hochziehen und die Speicher nachziehen und man in einer Übergangszeit das Ganze mit kalorischen Kraftwerken ausgleicht, mehr oder weniger die Spitzenlastabdeckung übernehmen. Also es wäre schon ein Ansatz, aber man darf auf die Speicher nicht vergessen, wenn man wirklich komplett CO2-frei werden will.
Und wir brauchen dann also in Deutschland noch lange Gaskraftwerke. Das sind ja kalorische Kraftwerke als Reserve. Über Kernkraft will ja keiner reden, wollen die Regierenden nicht reden, in Deutschland nicht und in Österreich wohl auch nicht.
Richtig, also wir werden die Ersatzkraftwerke, die Spitzenlastkraftwerke brauchen. Welche Technologie das ist, am naheliegendsten sind die Gaskraftwerke. Frankreich und andere Länder werden sicher auf Atomkraft setzen, aber ohne relativ große Backup, also Reservekapazitäten, wird es nicht gehen, weil auch wenn man das Ganze großräumig betrachtet und man zum Beispiel in Norddeutschland Strom hätte, weil dort Wind ist und in Österreich oder in Italien gibt es momentan keinen Wind und keine Solarenergie, weil, Nacht, Nebel, Winter und so weiter, kein Wind, dann sind auch unsere Netze noch nicht so groß, dass wir das ausgleichen können. Das heißt, theoretisch wird es zwar gehen, aber praktisch stoßen sie an relativ strikte Limits.
An den Reserven hängt also derzeit noch die Versorgungssicherheit. Vor dem letzten Winter, wir erinnern uns, wurde vor möglichen Blackouts gewarnt. Die kamen zum Glück nicht. Sind wir schon sicher für die nächsten Jahre?
Wir sind nicht sicher für die nächsten Jahre. Ich glaube, die Speicherstände, die derzeit gegeben sind, sind nicht schlecht. Also man ist am oberen Limit eines langjährigen Vergleichszeitraums. Damit kommt man schon ganz gut über einen Winter, aber natürlich nur, wenn der Winter nicht so stark ist. Und es gibt ja nach wie vor die Pipeline-Erdgasversorgung aus Russland, ist zwar nur mehr ein Viertel, da gibt es 2 Pipelines, die momentan reinliefern. Und eine davon geht über die Ukraine. Das heißt, wenn bei einer der Pipelines absichtlich oder unabsichtlich was auftritt, dann kann es durchaus für einige Länder in Europa eng werden. Und das sind eher die Länder, die jetzt an diesen Pipelines liegen. Das ist jetzt Tschechien, Slowakei, Ungarn, Österreich und vielleicht auch die südlichen angrenzenden Regionen Deutschlands und so weiter. Wir sind noch nicht sicher, aber es ist jetzt, glaube ich, kein Grund zur Panik.
Die angestrebte Energiewende braucht in jedem Fall auch Rohstoffe. Die sind zum Teil knapp, egal ob es da um E-Autos, um Windkraftrotoren geht oder um Batterietechnik, Kobalt, Nickel, Lithium, Mangan, seltene Erden. Gibt es genug davon? Wie sauber und fair findet Ihr Abbau dann überhaupt statt? Manche Kritiker reden schon vom grünen Kolonialismus in diesem Zusammenhang.
Das ist durchaus berechtigt, wobei der grüne Kolonialismus momentan natürlich von vielen Ländern ausgeht. Da ist China mit beteiligt und viele andere. Also sind sie zu knapp? Einzelne scheinen sehr, sehr knapp zu werden. Also wenn man diese Energiewende so weiter betreibt und die Technologien sich nicht anpassen, dann würde es zu knapp werden, weil ganz einfach bestimmte Rohstoffe nicht in diesem Ausmaß in der Kürze der Zeit erschließbar sind. Das andere ist, dass das Ganze auch eine immanent politische Thematik ist. Beim Öl gab es oder gibt es die OPEC, die dort eine relativ große Marktmacht ausübte. Zukünftig wird es die, ich nenne es einmal Elektroländer geben, also jene Länder, die auf diesen Rohstoffen sitzen. Und das sind so grosso modo gesehen keine lupenreinen Demokratien. Also wenn Sie von Kongo über China und dergleichen sich das ansehen, dann ist ein Großteil dieser Rohstoffländer sind Diktaturen. Und da die Rohstoffversorgung sicherzustellen und gleichzeitig die eigenen moralischen Ansprüche da umzusetzen, das wird eine schwierige Gratwanderung.
Kommen wir mal noch zu Kosten dieses ganzen Unterfangens. Ein noch heute einflussreicher grüner Politiker hat 2004 verkündet, die Energiewende würde pro Kopf für eine Kugel Eis zu haben sein. Das war damals schon absichtsvolles Wunschdenken, heute ist es nachgewiesener Unfug. Was wird diese Wende uns am Ende ungefähr wirklich kosten?
Ich habe im Buch eine Abschätzung gemacht. Das ist eine Milchmädchenrechnung und die ist natürlich falsch, ganz egal, wie man es betrachtet, weil man es nicht vorhersagen kann. Eines ist aber klar, es wird teuer werden und zwar aus mehreren Gründen. Wir müssen jetzt Infrastruktur aufbauen und wir reden ja nicht nur von Kraftwerken, wir reden von Heizsystemen in Wohnungen, wir reden von der Umstellung von Verkehrssystemen und dergleichen. Das muss man ja alles zusammenrechnen. Und mit dieser Infrastruktur ersetzen wir im Prinzip Sachen, die momentan funktionieren. Das heißt, das bringt einmal relativ wenig Wohlstandszuwachs, kostet aber relativ viel. Das heißt, in Summe, ich habe im Buch eine Abschätzung von 2.000 bis 4.000 Euro pro Kopf und Jahr. Was man aber noch dazu rechnen muss, ist, dass wir natürlich mit den erhöhten Preisen, die wir auf Energie haben, dass das auch dazu führt, dass es viele, viele Folgeeffekte gibt. Das heißt, Industrien wandern eventuell ab, Produktion wird bei uns teurer und so weiter und so fort. Das heißt, das wirklich abzuschätzen, was eine, ich nenne es einmal unter Anführungszeichen, zu schnelle Energiewende kostet, ist extrem schwer.
Vis-à-vis im Gespräch mit Bernd Spatzenegger, Ihr Buch »Die Energielüge« trägt den Untertitel »Warum das Klimaziel eine Illusion ist und wie wir die Wende trotzdem meistern«. Also auf der einen Seite Schwierigkeiten, Sie haben einige davon geschildert. Auf der anderen Seite der Optimismus, dass da was geht. Zu meistern gehören für Sie mehr Sonnen- und Windenergie, ergänzt durch Energiespeicher und hochleistungsfähige Übertragungsnetze zum Beispiel. Wie schnell kriegen wir die?
Ich denke, dass wir zwei Drittel von dem, was wir uns bis 2050 vorgenommen haben, dass wir zwei Drittel bis dorthin auch schaffen können. Ich glaube nicht, dass wir die 100% schaffen können, weil das letzte Drittel ist wirklich schwierig umzusetzen. Ich glaube, für das letzte Drittel werden wir nochmal 30 Jahre brauchen. Warum ist das so? Wenn man jetzt aus der Vergangenheit schaut, wenn ich Österreich hernehme, wir haben in 20 Jahren haben wir es geschafft, unseren Primärenergieanteil, also die Erneuerbaren darin, von 25 auf 33% zu erhöhen. Das sind 8% in 20 Jahren. Jetzt haben wir uns für die nächsten 27 Jahre haben wir uns vorgenommen, wir möchten von 33 auf 100 kommen. Das ist nicht realistisch und selbst wenn wir unsere Anstrengungen vervielfachen, wird das so nicht gehen. Aber ich bin grundsätzlich schon optimistisch, dass diese Energieformen, also Windkraft, Photovoltaik, Wärmepumpen, Geothermie und so weiter, alles, was man da einsetzen kann, einen wesentlichen Anteil liefern kann und dass wir einen großen Teil umsetzen können. Aber es wird nicht einfach und es wird nicht billig.
Aktivisten, Medienschaffende, Professoren fordern derweil immer mal wieder den Staat auf, er möge doch einfach Kreuzfahrten, Flüge, Fleisch verbieten oder Güter und Leistungen gleich gezielt verknappen und zuteilen, dann wird alles gut. Abgesehen vom obrigkeitsstaatlichen Ansatz, liegt der Schlüssel zur Menschheitsrettung am Ende beim Einzelnen?
Ich glaube, der Einzelne hat schon gewisse Möglichkeiten, einen Beitrag zu liefern. Das heißt, ich kann natürlich auf das Fleisch verzichten. Ich kann die Heizung um 2 Grad zurückdrehen. Und ich kann mir den einen oder anderen Urlaubsflug oder auch den dienstlichen Flug kann ich mir sparen. Das ist sicher ein Beitrag. Aber wenn Sie jetzt, nehmen wir konkret die Heizung. Die Heizung zurückzudrehen um 2 Grad bringt jetzt, sagen Wissenschaftler, bringt, weiß ich nicht, 10% Energieeinsparung. Hingegen, wenn Sie es schaffen, Ihr Haus oder Ihre Wohnung zu isolieren, ein anderes Heizsystem einzubauen und so weiter, dann schaffen Sie es, dass Sie vielleicht um 90% den Energieeinsatz reduzieren und das Ganze ohne Komfortreduzierung, aber Sie müssen investieren. Und das ist bei vielen, vielen dieser Einspartechnologien und dieser Einsparthemen dasselbe. Das betrifft die Mobilität, das betrifft die Industrie. Da haben Sie sehr oft das Thema, Sie müssen sehr viel Geld in die Hand nehmen, damit Sie dann Einsparungen erzielen. Und der persönliche Anteil ist natürlich ist auch nicht zu verachten. Also gibt es viele Möglichkeiten. Und es ist auch beim Recycling und dergleichen, haben wir die Möglichkeiten noch bei Weitem nicht ausgeschöpft.
Aber der große Hebel ist nicht im individuellen Sektor zu Hause.
Sehe ich nicht so, nein.
Wer in Sachen Klimawandel und Energiewende auf Hürden hinweist, auf Risiken und Nebenwirkungen, gerät schnell in den ziemlich unberechtigten Verdacht, von der Klimaschmutzlobby gesteuert zu sein. Ist eine offene Debatte auch über Grenzen des Machbaren und über unrealistische Zeitpläne nötig?
Ich habe mein Buch im Prinzip deswegen geschrieben, weil ich den Eindruck hatte, dass die beiden Seiten einander nicht verstehen können und die Argumente des jeweils anderen nicht verstehen können. Es ist im Prinzip ein Energieerklärbuch. Ich glaube schon, dass der Austausch möglich ist, aber es sind natürlich sehr oft die Fronten sehr, sehr stark verhärtet. Es reichen oft Stichworte, dass dann die Diskussion schon abgebrochen wird, weil eine Seite zumacht.
Eines noch zum Schluss. Wenn es bis Mitte des Jahrhunderts gelingt, unsere Stromversorgung stabil zum größten Teil auf Erneuerbare umzustellen und am Ende des Jahrhunderts sogar ganz und gar, so wie Sie das anpeilen, dann würde es aber trotzdem noch lange Jahrzehnte dauern, bis sich das in den globalen Temperaturen bemerkbar macht, richtig?
Das ist richtig, ja, weil die CO2-Neutralität ist im Prinzip die Voraussetzung, dass der Klimawandel gestoppt wird. Das heißt, alles, was wir reduzieren, bedeutet nur, dass die Temperaturen langsamer ansteigen. Wenn wir jetzt angenommen 2080 CO2-neutral wären, weltweit, dann würde ab dem Zeitpunkt würde sich das Temperaturniveau stabilisieren und dann langsam sinken in dem Maße, wie das CO2 in der Atmosphäre dann abgebaut wird. Und wenn ich sage 2080, sage ich, es war die Zahl jetzt nicht ganz zufällig genannt. China hat sich das Ziel gesetzt 2060, Indien 2070 und viele, viele andere Länder haben sich noch gar keine Ziele gesetzt. Das heißt, wir werden es in unserer Generation und auch die sogenannte letzte Generation wird es vielleicht nicht erleben, dass die Temperaturerhöhung sich schon merkbar eingebremst hat.
Ich bedanke mich für die Denkanstöße und das Gespräch. Herzlichen Dank.
Danke auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.